Ich musste sofort in die Hände klatschen, als ich gelesen habe, Spinat dünsten, Sesam dran, Sesamöl dran, perfekte Beilage, geht auch mit grünen Bohnen und Brokkoli. Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass es extrem geil ist.
Genau, und das ist so simpel und so lecker, wenn man so ein bisschen so denkt, ich kann jetzt nicht nur mehr Carbs reinfahren, ich brauche noch eine Gemüsebeilage. Und
ein bisschen was Grünes.
Was Grünes. Ich finde, das funktioniert halt mit grünen Sachen gut. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute mit einer Aufforderung beginnt. Leute, geht mal in diesen kleinen Gemüseladen. Es mag ein türkischer sein, es mag ein arabischer sein. Geht da mal rein, auch wenn ihr euch da vielleicht nicht auf den ersten Blick reintraut, weil euch das vielleicht überfordert, weil ihr bekommt da geilen Scheiß und das müssen wir in dieser Folge klären. In dieser Folge wird es besonders deutlich werden. Wir sprechen über Sesam. Hallo Jule.
Hi Anke.
Bevor wir in diese Gemüseläden gehen, hat Sesam bei dir früher abseits von Sesambrötchen eine Rolle gespielt?
Da muss ich gerade mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich bin sehr, sehr froh, dass du sofort das Sesambrötchen mit ins Boot geholt hast, weil das hat eine Rolle gespielt. Aber ansonsten, ich erinnere mich lediglich an diese, ich bin ja auch mit dieser Toxic-Diät-Kultur aufgewachsen. Mhm. Und dann dachte man sich, man braucht einen gesunden Snack, immer wieder, wenn die Miss 60 ein bisschen zu eng wurde. Und dann hat man zu, das sind so Saatentaler.
Ah ja. Mhm.
Da sind auch ein paar Rosinen dran.
Ja. Manchmal ein kleiner Kürbiskern, manchmal eine kleine Sonnenblumenkern.
Da waren auf jeden Fall, war jede Menge Sesam dran und, also es ist ein gesunder Snack. Wir wissen alle, da sind tolle, tolle Dinge drin. Omega-3-Fettsäuren fürs Gehirn
Toll.
Und was nicht alles.
Aber die sind deshalb, aber auch mit Zucker zusammengeklebt.
Exakt. Also deshalb wird die Miss 60 nicht spontan weiter. Naja, jedenfalls die habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne mit gutem Gewissen gegessen. Da war Sesam dran und ansonsten natürlich immer die Frage, Mohn oder Sesam? Anke, Mohn oder Sesam?
Es ist die Frage, ne?
Es ist definitiv die Frage, Mohn oder Sesam.
Bei mir lautet die Antwort eigentlich fast immer Sesam.
Ah, bis zum heutigen Tag.
Ja, schon. Es gibt ein ganz, ganz entzückendes Gebäck, das heißt Mohnflässerl. Das ist ein österreichisches kleinen Gebäck, das ist ein Zopf, ein kleiner Mohnzopf, aber aus Brötchenteig. Da kommt auch noch so ein bisschen Salz drauf, das ist, das mag ich sehr, sehr gerne.
Oh,
da,
wow, ich habe noch nie was davon gehört. Wie heißt das?
Mohnflässerl.
Mega.
Ich kenne das, ich habe das erste Mal gegessen in einem Hotel in Bad Gastein, wo ich gerne bin. Und dann habe ich das auch manchmal selber gebacken. Und das, du machst den Zopf, also du machst
Hefeteig. Aber es ist kein süßer Hefeteig.
Nee, nee, das
wir sind
ist
bei einem
wirklich
Brötchen.
Ein Brötchen. Ja. Wir sind im Brötchenbereich. Und das ist auch wirklich, ja, wie so ein, eigentlich hat es auch die Form, die Größe von einem Brötchen. Du machst den Brötchenteig, dann flechtest du das, dann machst du das, benetzt du das mit Wasser und dann drückst du das in den Mohn und dann geht das quasi auf den Kopf.
Ja.
Und fürs Backen drehst du das dann nochmal um. Da mag ich Mohn sehr gerne. Ansonsten, ich weiß nicht warum, es ist das Sesambrötchen und nicht das Mohnbrötchen.
Hat das Sesambrötchen bei dir Signature-Belag?
Nee, nee. Mm-mm.
Also wird divers.
Da wird
vielfältig belegt.
Ja.
Sowohl auch süß als auch savory?
Ich esse fast nie Brötchen mit süßem Belag. Oh. Höchstens mal Brie mit Marmelade.
Okay.
Das auf jeden Fall auch. Kann ich mir auch auf dem Sesambrötchen vorstellen. Aber da, ich habe jetzt nicht so Sesambrötchen mit Belag X oder Y. Das habe ich nicht.
Hast du hätte
das
mir vorstellen können, dass also ich sehe in diversen Haushalten, glaube ich, ein Sesambrötchen mit Nutella drauf.
Ah, interessant.
Ich sehe in diversen Haushalten aber auch ein Mohnbrötchen mit dick Nutella drauf. Aber genauso die Käse oder Salami oder gekochtes Ei, Remouladenversion.
Interessant. Bei der Bäckerei, wo ich manchmal hingehe, die verkaufen auch Seelen und die verkaufen auch Saisonseelen. Mm. Also Seele ist ja so ein eigentlich ursprünglich süddeutsches Gebäck. Das ist länglich, das ist, lass das mal so 20 Zentimeter lang sein oder sowas. Da kommt relativ viel Wasser in den Teig. Und die ganz klassische Seele ist eigentlich mit Kümmel und Salz. So, ne? Und da gibt es manchmal, ich glaube, die heißt mediterrane Seele.
Ich habe auch eine mediterrane Seele.
Ich habe keine Ahnung, was die mediterrane Seele mit Sesam zu tun hat, aber das sind im Teig Peperoni und Feta-Stücke. Und aber von außen ist ganz viel Sesam drauf. Und da sind wir auch bei einer Spielart von Sesam, die ich wirklich gerne mag. Gebäck, wo wirklich viel Sesam drauf ist. Ich liebe Sesambagel, wo du wirklich den Bagel so, Bagel werden ja gesiedet, bevor die gebacken werden, richtig nass in so richtig obszön viel Sesam reintauchst.
Ich hätte ja um ein Haar Simmet vergessen. Wir sind ja der transparente Podcast. Selbstverständlich haben wir so einen klitzekleinen Faden, wo wir dann überlegen.
Wir sprechen auch manchmal miteinander, auch bevor die Aufnahme
eventuell
losgeht.
Könnte das sein, bevor so ein Mikro, dass wir einmal ganz kurz, also das ist hier nicht alles nur Impro, sehr viel Impro, aber nicht alles. Und als wir uns gerade unterhielten, fiel mir wirklich Siedenthals, fiel mir Simmet ein.
Ja, und ich habe so laut Ja geschrien.
Das ist das geilste überhaupt. Ich könnte mich von Simmet, glaube ich, also das könnte so ein Impulsive Comfort Food sein, wo ich 3 Wochen jeden Tag Simmet esse.
Auf jeden Fall.
Und danach brauche ich ein halbes Jahr Pause.
Ein Simmet ist ein türkischer Sesamring.
Ich habe gerade nachgeguckt, Simmet könnte einfach übersetzt Sesamkringel bedeuten, was ich fantastisch fände.
Und Simmet ist normalerweise auch getunkt in, also es wird wie auf eine Art auch gesiedet.
Ist auch bagelig.
Hat auch so ein bisschen eine chewy Konsistenz.
Ist auch genau so ein ganz feinporiger und eher, eben so ein kompakter Hefeteig. Ja. Das ist nicht ein fluffiger, Ciabatta-artiger Hefeteig mit großen Blasen drin, sondern das ist wie ein Bagel, eher kompakt und auch ein bisschen, wenn der einen Tag länger liegt, ein bisschen zäh. Kann man aber super wieder befeuern.
Wollte ich nämlich gerade sagen, kann man gut auf dem Toaster wieder reaktivieren.
Mega, ja.
Ich mag die Simmet nicht, wenn die einfach nur gebacken sind. Die müssen schon wirklich dieses leicht chewige haben.
Ja.
Und die sind halt so schön, weil da steckt ja auch so viel Handwerk drin, weil das eigentlich zwei in sich noch mal ein bisschen gedrehte Teigstränge sind. Und die gehen beim Backen dann so schön so ein bisschen auf. Ja, und Simmet
sind außen wirklich richtig schön, wirklich so Bernstein, bisschen dunkler gehalten, Anschnitt ist wirklich relativ weiß. Ich brauche für Simmet nicht zwangsläufig Belag, ziehe ich mir auch trocken das Ding rein, wirklich.
Ja, oder gedippt, gezupft und gedippt.
Gezupft und gedippt und da auch wieder, also ich sehe mittags auch, also wir haben ja den Einstieg gemacht mit, geh doch bitte vielleicht mal in den türkischen Gemüseladen an der Ecke.
Da kriegst du geiles
Simmet. Könnte auch arabisch sein, kann woher auch immer. Irgendwo aus dem Nahen Osten, you never know. Geh dahin, hol dir ein Glas Sesampaste. Als nächstes wirst du dir auf jeden Fall 1 bis 3 Simmet-Ringe. Und dann ist meistens da auch noch irgendwo eine sehr geile Auslage mit Oliven und irgendwelchen Frischkäse-Varianten.
Oh, ja.
Das ist für mich ein Mittagessen.
Ja.
Also wirklich so ein
oder
kleines
Girl
Pöttchen.
Dinner. Mittagessen oder Girl Dinner.
Also so ein Pöttchen Frischkäse, Simmet-Kringel reingedippt und dazu so ein paar Oliven gesnackt.
Einmal Mireille mit Meret mit Zimmet.
15 von 10.
Meret ich mit Zimmet.
Weil wir haben gerade gemeinschaftlich rausgefunden, Zimmet wird in einem Traubenmost,
also
ein eingedickter Traubensaft, wird der so ein bisschen getunkt. Also ich finde, der hat jetzt nicht, also da ist jetzt nicht irgendwie Traubenmarmelade außen dran.
Nee, gar
nicht.
Das
ist nur einmal wirklich ganz kurz und auch sehr, sehr stark verdünnt, damit halt wirklich super viel Sesamsaat außen an diesem Teigkringel dran haftet. Das finde ich, aber deswegen hat er auch wirklich ein bisschen was Süßliches und eben diesen Crunch und eben richtig, richtig viel Sesam und das mit so einem Frischkäse.
Also wirklich dieses Gebäck eine Sesamkruste geben, finde ich geil. Es gibt auch manchmal so Kastenbrote, wo du so richtig merkst, dass eigentlich der Kasten mit Sesam ausgekleidet war. Und dann hast du, ne? Kennst du diese Brote auch, ne?
Ja.
Und dann hast du wirklich so Brote, wo so richtig in der Form eine Sesamkruste eingebacken ist. Das finde ich so geil. Ich habe letztes Wochenende einen Brioche-Kringel gegessen, wo das eben auch so war, wo du gemerkt hast, die haben den in so kleinen Förmchen gebacken.
Yes.
Und die haben aber vorher die Form mit Sesam ausgekleidet. Und wenn...
Ich will das jetzt
Das
haben.
Macht was mit mir. Ich Absolut. Weiß nicht warum, aber...
Ja, weil es halt so einen geilen Crunch gibt, weil dadurch auch auf jeden Fall der Sesam auch noch ein bisschen Röstung mitkriegt. Und irgendwie ist das ja auch sowas, auf jeden Fall was Haptisches. Es hat was mit dem Mundgefühl zu tun.
Und Sesam ist ja schon auch, ich finde Sesam auch sehr lecker. Das ist irgendwie nussig, manchmal so ein ganz kleines bisschen bitter auch.
Du hast auf jeden Fall auch noch diesen kleinen, leichten Knack.
Mhm.
Dann auch irgendwie, wie gesagt, dieses Haptische, dass du diese kleinen Perlchen, Kügelchen irgendwie wahrnimmst.
Ah, die dir ja. aber auch nicht so... Hat nämlich in den Zähnen nee. Irgendwie Mohn.
Nee, und
nach einem Mohnbrötchen ist echt so, du guckst abends in den Spiegel und denkst dir, ah, zwischen den Schneidezähnen hatte
ich. Okay, ich hatte heute Morgen um 9:30 Uhr ein Mohnbrötchen ja. und laufe also seit 9:32 Uhr mit der Zahnleiste voll Mohn durch die Gegend und niemand sagt es mir. Cool, danke. Ich musste gerade noch einmal drüber nachdenken. Ein mal wieder kindlicher Erweckungsmoment war in Dänemark. Und zwar gab es da extrem geiles Kastenweißbrot, was ich so aus Deutschland einfach nicht kannte. Mhm. Das war wahnwitzig fluffig und das hatte wirklich diese comichafte Form von Kastenweißbrot. Also ich habe gerade in die Luft so
wie so ein Muffin eigentlich fast.
Genau, wie so ein Muffin-Top gemalt. Genau, dass du genau gesehen hast, das hat man lange gehen lassen, dass
da
es aus
der
Kastenform
Kasten, ja.
hochgeht und dann wirklich auch so wie so zwei kleine Aha. Pobacken rechts und links gebildet hat. So, und dieses ungemein riesengroße Weißbrot, fluffy as hell, kannte ich nicht und fand es einfach, sah aus wie ein Kopfkissen. Und da haben wir Nordseekrabben gepult und Mayo drauf gemacht.
Und das hatte Sesam.
20 von 20. Das war komplett einmal, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, wahrscheinlich so ähnlich wie du beschrieben hast, komplett einmal in Mohn getunkt.
Ah,
und dann darauf wahrscheinlich gehen lassen. Das hatte obendrauf wirklich so eine ganz krasse Mohnschicht. Mhm. Und sowas habe ich in den Niederlanden eben auch schon mal mit Sesam gesehen. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht gekauft habe, weil ich möchte es jetzt eigentlich haben. Wirklich so ein Weißbrot, so eine dicke Toastscheibe, die fluffy ist as hell und obendrauf wirklich so einmal so einen kompletten Sesam.
Ist auch das Gegenteil von den 15 bis 21 Sesamkörnchen, die sich manchmal auch so Burger-Buns verirren, ne?
Du, ich glaube, die sind da wirklich nur aus quasi Corporate-Identity-Gründen drauf, weil sie, also ich denke an McDonald's, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es bei Burger King ist, bei McDonald's sind die ja immer drauf, aber eigentlich, die machen ja nix.
Nee, also ich glaube, dass die dem Brötchen wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Struktur geben, im Sinne von, du beißt halt manchmal auf dem Sesamkorn, aber
da sind ja wirklich so 5 Körner auf einem Brötchen oben
nee.
drauf, ne?
Und im Siegeszug der Brioche-Burger-Buns oder Potato-Burger-Buns
ja.
hat das ja auch fast aufgehört, ne?
Ja,
da
die glänzen
Sesam
einfach
drauf.
Nur wie die Sau, was so ein McDonald's-Bun ja auch nicht macht. Die glänzen und haben eigentlich keinen Sesam oben
nee.
drauf.
Brauchen die dann ja auch nicht. Du warst eben schon in dem kleinen Gemüseladen und hast dir Sesampaste in deinen Einkaufskorb reinwandern lassen.
Absolut.
Und da gibt es tatsächlich verschiedene. Und manchmal ist das dann ja auch so überfordernd. Dann steht man da, dann weiß man nicht. Im Zweifel kauf einfach jede. Jede ist geil.
Mhm.
Es gibt zum einen Tahin bzw. Tahini beziehungsweise Tahina, je nach
Region.
Land, genau, ja. oder Region ist es, also heißt es einfach unterschiedlich. Und das ist im Prinzip einfach, gibt es in hell oder in dunkel, je nachdem, ob der Sesam geschält ist oder nicht, der da drin ist. Und das ist einfach nur Sesammus. Das ist einfach nur gemahlener Sesam und that's it. Und auf einem guten Tahini steht als Inhaltsstoff auch einfach nur Sesam drauf.
Ja.
Das war's. Da setzt sich manchmal ein bisschen Öl ab. Das ist dann halt das Öl vom Sesam, was da drin ist, weil eben Sesam Öl enthält. Das kann man sich dann einfach wieder unterrühren.
Ja.
Und das ist tatsächlich, also Tahini ist in der Regel entweder nur leicht geröstet oder ungeröstet. Und das unterscheidet so dieses levantinische Sesam, die levantinische Sesampaste von der chinesischen Sesampaste. Mm.
Ah.
Die ist nämlich in der Regel, also man sieht es auch, die ist dunkler. Und die ist in der Regel geröstet.
Mhm.
Und manchmal ist da auch noch Erdnuss mit drin. Und wenn nämlich in Rezepten steht, chinesische Sesampaste, du hast aber nur Tahin zu Hause, dann kannst du auch einfach Tahin und Erdnussmus eins zu eins mischen. Und dann ist das im Prinzip etwas Ähnliches. Und die ist halt kräftiger als Tahin. Und deswegen wollen wir euch mit in diesen Gemüseladen nehmen. Es gibt mittlerweile Sesammus auch, das steht, glaube ich, in der Drogerie sogar rum.
Mhm.
Das steht auch in jedem Rewe mittlerweile rum. Aber
das sind dann sehr kleine Gläser.
Genau das.
Die sehr viel Geld kosten.
Die auch oft einfach nicht so geil sind.
Ja.
Und wir werden White auch gleich People ganz Hummus. Viel über Gerichte
sprechen. Also White People Tahina.
Genau. Mhm. Und wir werden auch ganz viel gleich über Gerichte sprechen und so. Und in diesen kleinen arabischen oder türkischen Gemüseläden findest du halt einfach große Gläser, weil einfach dort Leute einkaufen, die haben einen Durchlauf davon.
Ja.
Und wenn ihr euch nicht sicher seid, welches kaufe ich denn jetzt eigentlich? Fragen. Einfach fragen, was ist denn das, was empfiehlt zu mir, was ist das beste Sesammus?
Ja.
Und da kriegt man wirklich, da wird man freundlich beraten. Und ich kann das auch total verstehen, dass das manchmal vielleicht auch so eine Hemmschwelle ist, dass man sich da nicht reintraut, weil man da vielleicht noch nie drin war. Sogar bei meinen Eltern auf dem Dorf. Das ist eigentlich ein, ich glaube, das funktioniert halt als Kiosk auch. Mhm. Aber da gibt es halt auch so eine Ecke mit, da liegt Reis rum und da.
In sehr großen Packungen.
Genau. Und nice. Die einzigen schlechten Google-Bewertungen, die die haben, ist sowas wie, dass es da komisch riecht. Ja, das ist so, wenn.
Oh, come on.
So, ne? Aber selbst dort gibt es das mittlerweile, gibt es so kleine Läden, die sowas dann eben auch verkaufen und da wirklich mal reingehen und einfach alles mitnehmen.
Ich überlege gerade, weil, also ich glaube auf jeden Fall, im Örtchen meiner Eltern ist mittlerweile ein, sagen wir mal, türkischer Gemüseladen, irgendwie was Kleines, wo vielleicht auch noch irgendwie eine DHL-Annahmestation oder so drin ist.
Ja, genau. Ist auch so eine Mischkalkulation.
Und ich finde, dass die Gemüseauslage meistens bedeutend geiler ist als in diversen Supermärkten drumherum.
Voll.
Das gilt auf jeden Fall für Köln. Und ich erinnere mich auch an einen Erweckungsmoment in Neckargemünd, also im schönen Baden-Württemberg in der Nähe von Heidelberg. Da sitzt die Schwiegermutti und es gibt wirklich so ein total verlassenes Kaff. Da ist also nicht, es ist ein Dorf weiter als Neckargemünd. Und da ist wirklich, da ist gar nichts. Der einzige Bauernhof hat nur noch so einen Automaten vor der Tür stehen mit ein paar Eiern und ein paar Nudeln drin. Und da ist eine Bushaltestelle und Fahrheim, that's it. Ich glaube, ich war noch nie in so einem geilen Gemüseladen wie der dort ansässige. Ich bin der Meinung, es ist ein Syrer, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hatte eine Obst- und Gemüseauswahl. Dafür musst du hier in den Handelshof. Der hatte, ich weiß nicht, Stachelbeeren in zwei Farben, Aprikosen aus drei verschiedenen Ländern. Und ja, einfach absolut fantastisch. Von außen sah das Ding nach gar nichts aus, außer dass so ein bisschen Gemüse vor der Tür stand. Und dann kamst du da rein und wusstest überhaupt gar nicht, wo du anfangen, wo du aufhören solltest.
Das ist halt, glaube ich, auch wirklich, weil halt migrantische Menschen nicht nur in Städten wohnen, sondern auf dem Dorf sind das eben voll wichtige Orte, ne? Weil du halt einfach weißt, du bekommst da deine Sachen und
Ja, und hast halt auch nicht so diese vorgegebenen Größen, irgendwie so deine Paprika-Ampel eingeschweißt, drei Stück in drei verschiedenen Farben, obwohl du eigentlich nur eine Farbe magst.
Wobei, in diesen Läden gibt es auch viel Gemüse, was in viel Plastik ist.
Ja, aber ich finde bedeutend weniger. Okay, kann man, glaube ich, vielleicht nicht über einen Kamm scheren, weil ich denke gerade an den Laden, wo ich immer hingehe und der hat sehr viel, wo man einfach sich immer noch die Plastiktüte voll machen kann und halt mit der Hand auswählt. Ja, jedenfalls, genau, es ist definitiv ein Aufruf. Ey, geh mal in den arabischen Supermarkt, in den türkischen Supermarkt um die Ecke, guck da mal rein und lass dich mal ein bisschen über Tahini beraten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn da irgendwo ein Zimmet rumkringelt, nimm Zimmet mit.
Und Satar auch, über Satar sprechen wir gleich noch. Es ist eine göttliche Gewürzmischung. Sesam in warm.
Ja.
Sollte man auch mal machen.
Sollte man sollte man unbedingt
nicht
machen.
Nicht nur warm im Sinne von, ist auf dem Gebäck gebacken worden und warmer warm, sondern Sesam warm essen.
Und da ist es in der Regel, es ist die Sesampaste. Also schon das Glas, was wir gerade eben schön käuflich erworben haben. Und das wird jetzt in irgendeiner Form zu einer Marinade oder zu einer Soße verarbeitet.
Wenn man eine Soße oder eine Marinade mit der Sesampaste macht, dann darf man sich nicht erschrecken. Die wird nämlich erstmal fester.
Ja.
Wenn da Flüssigkeit drankommt,
ja,
dann wird die erstmal fest und klumpig und man denkt so, schade, da muss man einfach mehr Flüssigkeit reintun, weiterrühren und dann.
Und der ganzen Sache vielleicht noch ein kleines bisschen, nicht kochen, aber Wärme geben.
Ja, also wenn man da heißes so diesen, Wasser reintut, genau.
Diesen Wachseffekt, also wenn, ja, das Ding, wenn das Ding ein Ticken zu kalt wird, dann, ja, wird es halt wieder ein bisschen fester. Ja. Und dann gibst du wieder ein kleines bisschen Wärme und dann löst sich das Ganze wieder, ja, in Wohlgefallen auf und wird eine fantastische, wunderbare Soße. Du hast wunderbare Dinge notiert. Ich musste sofort in die Hände klatschen, als ich gelesen habe, Spinat dünsten, Sesam dran, Sesamöl dran, perfekte Beilage, geht auch mit grünen Bohnen und Brokkoli. Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass es extrem geil ist.
Da, genau, und das ist so simpel und so lecker, wenn man so ein bisschen so denkt, ich kann jetzt nicht nur mehr Carbs reinfahren, ich brauche noch eine Gemüsebeilage.
Oder ein bisschen was Grünes.
Was Grünes. Ich finde, das funktioniert halt mit grünen Sachen gut. Also wirklich, ja, dünste dir Bohnen oder meinetwegen mache auch diese geilen Bratbohnen ganz heiß in der Pfanne. Dann wirklich einfach nur Sesam dran, Sesamöl dran. Das finde ich total geil. Da sind wir dann nicht im Tahini-Bereich, sondern, ne, im Sesam-Saat-Bereich dann auch wieder.
Ich finde es auch auch sehr, sehr gut im Tahini-Bereich. Also ich sehe gerade so einen, der gute alte Spinat-Effekt. Du kaufst irgendwie einen Riesenbeutel Spinat, haust den in die Pfanne und stellst fest, ah, okay, es sind ungefähr 3 Esslöffel Spinat übrig. Da irgendwie ein bisschen Knoblauch dran. Und da dann wirklich kurz bevor das von der, also es ist eigentlich fertig. Und noch einmal ganz kurz auf der Flamme stehen lassen und da einen Löffel Tahini dran, umrühren. Episch, give me 14 of them und also ja, esse ich einfach eine Riesenschüssel von sofort weg, weil es super, also du hast eben diese grünen Noten, du hast ein bisschen was Bitteres, eventuell was Knackiges, beim Spinat jetzt nicht so und dann kommt eben der Sesam da rein und hat eben sowas geil Cremiges, ja, was war so wärmend nussig, auch irgendwie so eine kleine Süßnote bringt's mit. Ja, finde ich, funktioniert auch mit und ohne Knoblauch extrem gut.
Und du hast schon fast den Startpunkt des Gerichtes, ich nenne ihn den geilen Ottolenghi-Lachs, beschrieben.
Das gefällt mir.
Das ist im Prinzip ein Auflaufformgericht. Da kommt unten Spinat rein, den lässt du dann kurz zusammenfallen. Dann kommt da nämlich eben auch Tahini rein. Dann setzt du ein Lachsfilet auf den Spinat drauf, dem du oben eine Sesamkruste verpasst hast. Der wälzt das quasi einmal, machst du so eine kleine Sesamkruste drauf, paar Minuten in den Ofen, dann hast du auch ein sehr geiles Gericht, wo dann unten eben so diese warme Spinat-Sesam-Mampe ist und dann
deine
dieser
Fisch da drauf, leichte Fischigkeit.
Genau. Oh. Und ich lieb mir das, eine Knusperkruste unter mein Spiegelei zu machen. Das ist nämlich einfach.
Möchtest jetzt ausprobieren.
Das ist nämlich total geil. Einfach, bevor man sich ein Spiegelei macht, tut man eben ein bisschen Öl in die Pfanne. Dann haut man dann lässt man die Pfanne heiß werden. Und dann, da wo man später das, oder wo man dann direkt danach das Ei hinschlagen will, macht man vorher sich so eine Sesamdecke. Dann schlägst du das Ei auf den Sesam.
Absolut genial.
Dann hast du einfach eine geile Knusperkruste unter deinem Spiegelei.
Ich sehe gerade so einen kleinen Engelschor hinter dir. Emporsteigen, großartig. Beste Idee aller Zeiten. Einfach mal eine Sesamkruste unterm Spiegelei.
Und?
Wow.
Jule, du kennst es, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du das Gericht Masbaha? Es ist eigentlich warmes Hummus.
Ja, beschreib mal, ich denk noch an ein anderes hummusartiges Gericht, was auch anders heißt. Aber beschreib du erst mal.
Also wenn man Leuten sagt, das ist im Prinzip warmes Hummus, dann sagen die
also Hummus. Lass euch mal alle ein bisschen zusammen, probiert das mal.
Kichererbsen mit Sesampaste vermahlen. Und Masbaha, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Das ist eben, im Prinzip sind das Kichererbsen, die nicht so super fein püriert werden, weil geiles Hummus ist ja so ganz cremig, ganz, ne? Sondern das wird eher gestampft und das wird dann eben mit Tahini vermischt. Und das isst man in der Levante, also Libanon, Jordanien, Syrien, Palästina, Israel, zum Frühstück klassischerweise. Und das, dann hast du eben so deinen Teller, warme, halb pürierte, halb gestampfte Kichererbsen mit diesem Sesammus noch drin. Und ich kann das auch morgens, mittags, abends essen. Es ist mir, kommt also da noch ein paar Pickles oder gerade diese fermentierten Salzgurken, noch ein Ei daneben oder irgendwas anderes. Das liebe ich total.
Ich musste an ein Gericht denken, was einen ähnlichen Aufbau hat. Und, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das wäre so peinlich. Ich meine, es hieße Fateh. Und Fateh ist, genau, die Chefin googelt noch mal kurz hinterher, bevor ich hier wieder Fake News verbreite. Meines Halbwissens nach ist es
Brot.
Es ist ein Hummus auf jeden Fall. Also
ja, es ist eine Sesamsoße. Es ist, glaube ich, kein Hummus.
Das Gericht, was mir vorschwebt, ist ein grundsätzlichen Hummus, was aber mit sehr, sehr viel Sesamsoße noch weiter angereichert wird. Und da sind frittierte Brotstücke und auch noch so ein paar geröstete ganze Kichererbsenstücke mit drin. Und dieses Gericht hat den Brennwert, den 20-köpfige Fußballmannschaft tendenziell.
Aber man muss leider sagen, frittiertes Brot ist unglaublich geil.
Und dann ist dieses frittierte, knusprige, crunchy Brot halt in diesem sehr, sehr feinen, cremigen Hummus, wo dann eben auch noch ordentlich Tahini oben drüber gedrizzelt ist.
Das heißt, ich glaube, man kann es mit Hummus machen, ich kenne es auch mit Joghurt.
Gerne wird dann auch noch Joghurt für eine gewisse Leuchtigkeit und ein bisschen Säure mit dran gemacht.
Eine kleine Leichtigkeit, Joghurt. Der Sahnejoghurt mit 10%.
Und ich kenne zufällig jemanden, der dieses Gericht sehr, sehr gerne mag und der das auch irgendwo mal abends gegen 21 Uhr bestellt hat und von dem Menschen hinter der Theke wirklich gefragt wurde, bist du dir sicher? Also, weil dann gehst du jetzt gleich schlafen. Also, bist du sicher, dass du dir noch so ein Heavy-Ding um die Uhrzeit reinfahren möchtest? Und die Antwort lautete ja. Also offenbar ist es ein Gericht, was eigentlich eher etwas früher am Tag gegessen wird, weil das halt, also es bringt dich auch über den Tag, weil das halt
einfach... Es hält dich unendlich lange satt und man kann sowohl Musbaha als auch Fateh extrem gut in Berlin auf der Sonnenallee essen. Da gibt es wirklich einen Laden neben dem nächsten, wo du dir auch geile andere Sachen, über die wir gleich auch noch sprechen müssen, reinfahren kannst.
Und ich finde, das sollte man so ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Hier in Köln hat ein, die sind schon wirklich lange hier und ich liebe die einfach, Meshery. Das ist die beste Hummusbude weit und breit. Die machen das wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ich war da und war sofort schockverliebt und freue mich seither jedes Mal, wenn ich mir da mal wieder ein Pöttchen Hummus mit irgendeinem geilen Topping reinfahre. Aber ich habe regelmäßig erlebt, sowohl wenn ich da bin und mal am Nachbartisch ein bisschen lausche heimlich, als auch wenn es wurde früher im Büro öfter mal gemeinschaftlich bestellt. Und dann kam halt dieses Pöttchen. Ja, und das sind nicht 400 Gramm Hummus, sondern es ist eine Portion Hummus. Und dann ist ganz häufig erstmal so dieser erste Effekt von Menschen, die das vielleicht noch nicht so oft gegessen haben, so, das ist immer eine kleine Portion. Mhm. Also für das Geld. Und dann kommt da so ein kleines und dann ist da nur ein Brot dabei. ja, wir beruhigen uns jetzt erstmal alle und dann essen wir das. Und dann gucken wir mal, was das mit deinem Körper macht und ob die Portionsgröße nicht vielleicht einfach ideal ist, weil du ansonsten 6 Stunden schlafen gehst und dich nicht mehr bewegen kannst.
Ich habe wirklich auch, oh Gott, ich hab bei einem Berlin-Besuch, Grüße gehen raus an Hakan und Volker, ich wollte so richtig Chefin-mäßig für alle bestellen.
Oh ja.
Und wir haben so hoffnungslos overordert, dass wir, glaube ich, danach 5 Portionen wieder mitgenommen
haben. Das gab halt einfach noch 4 Tage lang Hummus. Ja, passiert. Ich möchte noch ein kurzes Gericht mit in unsere Sesam-Warm-Aufzählung mitbringen. Und das ist definitiv so ein Sesam-Miso-Dressing. Es ist eine warme Soße, die es öfter in japanischen Restaurants zur gedämpften, auch gerne mal Miso-Aubergine dazu gibt. Und das ist etwas, da möchte ich einfach mein Gesicht reinstecken. Also das ist ein Teller, ich möchte den umarmen, weil das das macht was mit mir, das macht mich wahnsinnig glücklich. Ich weiß nicht, diese ganz zarte, weiche, schon fast buttrige Aubergine und dann kommt dann halt wirklich dieses nussige Umami-Söschen um die Ecke und legt sich da wirklich so ganz sanft drüber.
Sesam und Miso vertragen sich richtig, richtig,
Sesam, Miso gut. Und dann noch, kommt manchmal noch eine kleine Knoblauchzehe vorbei.
Ja.
Und ich sage, ja, marry me.
Richtig geil.
Nehme ich mit. Womit wir aber dann jetzt bei Sesampaste kalt, Sesam kalt wären.
Hummus, also Hummus ist gesetzt, da müssen wir jetzt auch, ne?
Hummus ist gesetzt.
Ich glaube, Hummus muss mal eine Folge auch einfach.
Ich denke, wir werden irgendwann eine Folge machen, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal exzessiv über natürlich einfach Joghurt mit Sesampaste.
Ja, genau.
Sprechen. Also alles
Classic,
wird besser.
Classic, Falafel, Joghurt, Sesamsoße.
Verrührt aber einfach, rührt einfach mal ein kleines bisschen Sesampaste in Joghurt, macht eine Prise Salz dran, eventuell ein Schüsschen Zitrone dazu. Es wird euer Leben verändern. Wirklich. Also ihr könnt da alles an Gemüse drauflegen. Und was aber auch etwas sehr, sehr Schönes ist, das sind, gibt es gelegentlich in chinesischen Restaurants, ich wage es nicht, einer Provinz das zuzuordnen. Ich glaube auch wieder Sichuan, aber ich bin mir nicht sicher. Kalte Nudeln mit Sesampaste oder mit Sesamsoße.
Perfektes Sommeressen.
Da ist noch ein bisschen, gerne ein bisschen Chili Crisp dran, also ein bisschen Spicy Oil und auf jeden Fall eine klein geschnittene Gurke. Mhm. Du brauchst ein kleines bisschen Crunch daran.
Kommt einem komisch vor, funktioniert perfekt.
Das ist so lecker. Das sind
und
diese,
das ist im Prinzip,
sind kalte, breite Nudeln.
Mhm.
Ist ein bisschen schwierig zu essen, gerade mit Stäbchen, weil das ist echt flutschig. Es flutscht. Aber ich find's lächerlich lecker.
Und da ist im Prinzip Sesampaste mit bisschen wahrscheinlich Sojasauce oder sowas.
Exakt, auf jeden Fall ein bisschen Knoblauch dürfte da dran sein. Ich nehme mal an, vielleicht ein kleiner Reisessig.
Mhm.
Und ich glaube, eine Prise Zucker auf jeden Fall, eine Prise Salz. Je nachdem Sojasauce. Und ich glaube, dann bist du schon fast da.
Und das kann man auch, muss man auch nicht mit den breiten Nudeln machen. Man kann das auch wirklich richtig gut mit Udon machen. Man kann das mit Soba-Nudeln machen. Man kann das auch meinetwegen mit Mi-Nudeln machen. Scheißegal, einfach eine Nudel kochen, durch dieses Dressing ziehen und
Gurke dran, vielleicht Koriander dran, wenn man Koriander mag. In unserem Falle sehr viel Koriander dran.
Eine kleine
dran.
Frühlingszwiebel oben drauf noch.
Yes.
Und gerne natürlich auch noch mal ein paar Sesamkörnchen oben drauf.
Nose. Ja, ich entschuldige mich offiziell, das Neues werde ich mir wieder abgewöhnen. Wir kochen jetzt gleich was Schönes. Wir kochen warme Nudeln mit einem Sesam-Dressing.
Bei mir ist wieder absolut das Phänomen eingetreten von: Ich denke vor dem Podcast, ich habe gut gegessen, es geht mir okay, werde nicht angry werden. Jetzt haben wir so viel über geile Sesamgerichte gesprochen, dass ich denke, mein Magen ist ein Loch.
Und es wird sehr gut, es ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte und ist mittlerweile absolut im Staple. Ich muss in der Regel das Haus nicht verlassen, höchstens mal um eine frische Gurke oder ein bisschen Veggie-Hack zu holen. Wir machen Dandan-Nudeln. Und das ist mein Komfortfood und ich freue mich drauf, dass wir das gleich einfach wegsnacken werden.
Anke, habe ich einen Schlaganfall? Kann es sein?
Du, ich habe eben sehr doll gedacht, ganz wenig Wasser nur, dann habe ich volle Kanne den Wasserhahn angemacht und bin jetzt eigentlich dabei, unser schönes Dandan-Nudel-Dressing nochmal neu zu machen im Sinne von, ich habe hier schon Sesampaste, Wasser, Knoblauch, Sojasauce, Reis, Essig, Sichuan, Pfeffer und geröstete Chili in Öl verrührt. Und das mache ich jetzt, mache da jetzt einfach noch mal mehr davon rein.
Finde ich ganz, ganz lecker.
Nee, sagen wir es, wie es ist. Wir haben eben mal kurz vergessen, auf Aufnahme zu drücken.
Ja.
Aber das Gute ist, man muss gar nicht so viel machen. Ich mache Dressing.
Und Jule macht Gemüse und Topping.
Ich snacke derweil schon mal ein paar Gurkenstreifchen.
Die wurden eben schon geschnitten.
Exakt.
Hier.
Naja, jedenfalls, hier kochen gerade unsere Nüdelchen. Ich habe einfach einen Pott Wasser aufgesetzt und es sind einfach, Rahmennudeln stand, glaube ich, drauf. Also es sind Weizenmehlnudeln. Man kann zu Hause auch einfach die Spaghetti nehmen, die man da hat. Ist ein bisschen Wumpe. Nudeln abkochen. Und Anke macht das wunderbare Söschen, rührt das einfach kalt zusammen. Da muss nichts aufgekocht werden, sondern das sind alles Zutaten, die kalt verrührt werden. Anke kämpft ein bisschen mit der Sesampaste, die nicht ganz so kooperativ war, aber sie macht das sehr, sehr gut. Und ich habe währenddessen, ich hatte so schöne Zischgeräusche vorhin, ich habe richtig schön angebraten Frühlingslauch und Ingwer und habe eben Veggie-Hack
dazugegeben, wenn jemand omnivor ist, empfehle ich auf jeden Fall eher einen Schweinehack, was man einfach mit anbrät. Hier ist noch ein bisschen, ich habe ein paar Chiliflakes mit reingemacht, aber das war es auch schon. Und von der Menge her ist es wirklich eher wie bei Ramen sieht man manchmal, dass es halt echt so ein großer Esslöffel Topping ist und nicht, das ist nicht eine Bolognese.
Es ist keine Sesambolo,
das nicht. So, einmal in den Nudeln rühren hier.
Es ist jetzt halt einfach sehr viel Dressing.
Man kann nie genug Dandan-Soße haben, weil es einfach das Leckerste auf der Welt ist. Genau, ich habe als, ich finde, als Topping braucht man immer irgendwie was Crunchiges, Grünes, zum Beispiel frische Gurke und oder Frühlingslauch. Ich mache da gerne ein bisschen Staudensellerie noch dran, ist optional. Was auch total gut geht, ist, finde ich, Kohlrabi. Auch in so feine Streifchen geschnitten. Weil Kohlrabi auch einen Crunch bringt, auch ein bisschen erfrischendes, ne, dieses Wasser irgendwie mit sich bringt. Finde ich auch total lecker. Einfach so ein paar Greens da oben drauf. Und wer mag, zentnerweise Koriander. So, Anke, und jetzt können wir auch schon platen. Jeder kriegt jetzt erstmal so ein richtig schönes Nudelnest. Jetzt kriegt jeder so einen richtig geilen Löffel von dieser epischen Soße. Jetzt kriegt jeder noch so einen schönen Löffel von dem Hacktopping da drauf. Und dann zum Schluss die Greens. Anke, ich muss dir was gestehen, wir müssen uns den Koriander leider denken.
Das ist okay.
Ja. Heute ist offenbar wirklich ein bisschen eher schwacher Juletag.
Ja. Aber dafür machen wir ja auch manchmal einfach so ein bisschen Impro.
Ja, und ich habe nur Dinge halt, zum Improvisieren halt die sich nicht eignen. Ich sehe da kein Bohnenkraut drauf und ich sehe auch kein Rosmarin. Wir machen hier schön Gurke und Frühlingslauch.
Voll.
Und ab geht's.
Es macht Spaß und keinen Spaß, so was Schönes. Aber man muss das jetzt einfach vermischen, sonst
funktioniert das nicht. Man muss das wild rühren, ganz wild.
Yes.
Es ist auch schon wieder der Mir schießt der Speichel ein Podcast. Man riecht es salzig, süß, spicy und
bisschen Knoblauch, bisschen Sesam und schon ist hier. Ja. Ach, ich gehe rein. Ist immer das Leckerste der Welt.
Ganz gut.
Da sitze ich, egal wo, ich sitze emotional auf der Couch, hab eine Decke um und bin so richtig nett eingemuckelt.
Ja.
Ess diese Portion Nudeln. Und habe das Gefühl, sie umarmt mich und ja, ist einfach absolut großartig.
Das ist einfach richtig schönes Comfort Food. Also, es hat die Cremigkeit von einer Carbonara oder von so einer mit Ei abgebundenen Soße.
Ja, voll. Es hat auch Umami von einer Carbonara. Ja, aufgrund von Hack und Knoblauch und Sesam. Und es hat, ne, also man kann die Schärfe ja so anpassen, wie man das gerne hätte. Ja, und dann halt eben, man kann jetzt noch eine Handvoll geröstete gesalzene Erdnüsse drauf machen.
Mhm.
Man kann ein bisschen Sesam drauf machen, wenn man möchte.
Ich überlege gerade, aber nee, ich brauche da gar nicht mehr. Ich brauche da jetzt auch nicht noch Karotten oder irgendwie sowas. Ich meine, so eine frische Gurke, dieses Frühlingszwiebelzeug. Ingwer ist auch geil zwischendurch.
Mhm. Anke, wir essen dieses Tellerchen jetzt noch auf und dann freuen wir uns einfach ein Loch im Bauch.
Ja. Jule, was geht's uns gut und was war das lecker?
Ich habe jetzt Brand wie Sau, weil es wirklich ein einigermaßen salzbetontes Essen ist. Oh, aber ich bin selig. Schön war das.
Ist auch ein Gericht, wo man vor dem Napf sitzt und ich gebe es zu, dass ich dachte, ja, ist ja nur eine kleine Portion für einen Podcast, da muss man sich ja nicht satt essen.
Mhm.
Wo man jetzt so sitzt und sagt, ich lege mich gleich einfach aufs Sofa vielleicht.
Ich finde, es ist absolut, viele Komfortgerichte haben ja leider die Tendenz, dass man sich massiv dran überfrisst.
Mhm.
Und dieses fantastische Carbs-Gericht mit auch noch einer Nusssoße hat auf jeden Fall die Tendenz, dass man denkt, ach, so ein, auch ein Schüsselchen, oh, eins nehmen wir noch. Und dann, oh Gott, das letzte hätte ich nie nehmen sollen.
Ja.
Ich muss mich hinlegen.
Ja.
Und deswegen, also gerade geht es mir sehr gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach 2 Liter Wasser.
Ja, aber 20 Minuten hydrate abpumpen. Yourself ist doch auch
oder?
Gut.
Stay hydrated, exakt. Oh, lecker war das. Schreiben wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau.
Ganz, ganz lecker.
Und wir haben euch ja eben an die Hand in diese kleinen Gemüseläden genommen. Und wenn ihr da seid und ihr habt schon euch ein Zimit gekauft, ihr habt schon das geilste Tahini, was der Brudi sagt, kauft das mal im Einkaufskorb. Dann geht ihr bitte noch zum Gewürzregal und da nehmt ihr euch dann Satar raus. Satar ist eine Gewürzmischung. Das ist eine Mischung aus Thymian. Dann ist da Sumak drin. Das ist Essigbaum, heißt das. Mhm. Das ist so ein, eigentlich ein saures Pulver. Das ist so ein rotes, saures
genau,
Pulver.
Genau, es ist säurebetont, ja, auf jeden
genau.
Fall.
Mhm. Und dann ist da noch Sesam drin. Und manchmal auch noch ein paar andere Gewürze, aber eigentlich Thymian, Sumak, Sesam. Und das ist geil. Das wird
Es ist so gut.
Es wird in großen Tüten verkauft.
Ja.
Und man denkt sich am Anfang, das ist aber eine, also das ist eine große Tüte.
Wer soll denn so
ich
viel
bin ja
Satar
hier im
Gewürzbereich.
Essen? Ich bin ja hier, ja. Im wer soll das denn alles essen?
Wer soll denn so viel Satar sich über Dinge streuseln?
Und es gibt auch, Satar wird auch verkauft von so Gewürzmanufakturen, ja. Und so. Das wird dann in so kleinen Pöttchen. Das ist ein Scam, Leute.
Mach das nicht.
Das ist totaler Quatsch. Kauft das nicht in kleinen, runden Metall- oder Pappdöschen. Kauft euch das in den Packungen, die es da gibt. Das ist die adäquate und einzige Größe.
Ja.
Weil wir euch jetzt erzählen, was ihr damit alles Geiles machen könnt. Man kann es super simpel machen. Wenn man sich jetzt schon den Simit gekauft hat,
jo.
Dann stellt man sich einfach Olivenöl auf den Tisch,
mhm.
Und so ein kleines Tellerchen mit Satar. Mhm. Und dann reißt man sich ein Stück von dem Simit ab. Und dann dippt man den ins Olivenöl. Und dann dippt man das Olivenöl getränkte Stück Simit noch in den Satar rein. Und das isst man.
Du weißt einfach, wie es geht.
Und das ist total geil.
Du weißt einfach, wie es geht. Ich muss sagen, dass ich Satar in Tel Aviv erstmalig bekommen habe. Ich wusste überhaupt davon nichts.
Aha.
Und saß in Tel Aviv und dort wurde das einfach sehr, sehr gerne auf Hummus oben drüber gestreuselt.
Ja,
sie
super reden
es bei uns übrigens, falls ihr die hört. Also man hatte sein gutes Pöttchen Hummus, wo einfach so eine kleine Fahrrinne Olivenöl ist.
Genau, das ist ja auch so seine Kunst für sich, ne? Den Hummus-Teller dann am Ende nochmal den Löffel da so durchzuziehen.
Dass man halt wirklich so die perfekte Rinne hat,
ja.
Und dann kommt da so ein Schwenk Olivenöl rein.
So ein Glack.
Und dann, genau, und dann wird quasi auf die Hummuswelle wird eben Satar gestreut.
Super gut.
Und ich habe halt, was habe ich denn? Ja, ich habe da so ein bisschen geröstete Sesamsaat gesehen. Und dachte, okay, irgendwie was Grünes ist noch
und
mit
der
drin.
Thymian ist ganz, ganz fein gemahlen auch, ne? Das ist jetzt nicht so wie gerebelter Thymian oder irgendwie sowas.
Genau, der ist richtig,
richtig,
der ist super, super fein. Und ja, das war wieder dieser kleine Engelsmoment. Ich habe den Löffel da reingehalten und dachte mir, ja gut, da haben wir halt ein bisschen Gewürz, ein bisschen Sesam drauf gemacht. Und es ist halt, das ist halt dermaßen Umami in your face.
Ja.
Und es war auch eine Mischung, also die ruhig mal hinten auf die Zutatenliste gucken oder auf die englische Übersetzung, mhm. Je nachdem. Weil es gibt Satar-Mischungen auch, wo ein bisschen Salz schon dran ist.
Ja.
Das einmal kurz checken, mhm. Bevor man selber nachsalzt. Und dann macht man sich quasi oben noch ein kleines Salzgewürz oben mit drauf. Aber es geht wirklich um diese Wildthymian-Artigkeit, was eben dieses krass kräutrige, ätherische zusammen mit der Nuss dann eben so mag, was eine Form von ein bisschen Säure, also keine Sorge, das ist jetzt nichts Saures, was ihr euch da drauf
macht.
Nee, das
ist nicht wie Tahin, wo wir ja auch schon mal drüber, aber es ist schon säuerlich.
Ich habe, glaube ich, eine Mischung, wo kein Sumak dran ist. Aber einfach mal drauf gucken und auch einfach mal probieren.
Oder einfach auch wieder fragen.
Und es ist das Leckerste auf der Welt. Ich muss sagen, mir ist es genauso passiert. Ich bin dann sofort in Israel noch los zum nächsten Markt und dachte mir auch, was soll ich mit so einer Riesentüte Satar?
Alles machen einfach.
Einfach alles machen, einfach permanent irgendwo drüber streuen. Ihr macht euch einen Joghurt mit Tahini, streut da Satar drauf. Ihr macht euch irgendwie Ofengemüse, wirklich lame-ass Karotte,
ja,
rote Beete, baller da Satar drauf.
Oder auch die gebackenen Kichererbsen aus der letzten Folge.
Oh Gott,
die kann man auch richtig gut mit Satar machen.
Oh, ich möchte das, ja. Ich schreibe das Rezept um.
Und
dann natürlich Halloumi-Sticks.
Oh,
gibt es ja sehr, sehr gerne in Restaurants, die eben irgendwie aus der Levante kommen und wo es dann eben auch ordentlich Hummus gibt. Und dann gibt es halt irgendwie ein paar frittierte oder gebratene Halloumi-Sticks dazu. Halloumi-Sticks mit Satin, they changed my life. Und das kann man natürlich auch zu Hause, man kann sich einfach Halloumi kaufen, den in die Pfanne legen, ja, und anschließend, also schön ein bisschen kross braten, genau, vielleicht mit ein bisschen Honig dran.
Ja, lecker.
Und dann anschließend, es läuft mir schon wieder, und dann anschließend, man nimmt das Zeug aus der Pfanne und dann da richtig schön Satin drauf.
Wir haben natürlich auch, wir haben Manakish. Manakish ist, wird auch arabische Pizza genannt.
Ah,
das ist,
oh, auch
eigentlich
gut,
ist das flach gebackenes Brot. Also das ist wirklich wie eine Pizza. Und da gibt es so ein paar ganz klassische Belege. Und einer ist eben einfach auch nur Satin,
ja, Olivenöl.
Olivenöl. Ja. Wenn du da auf der Sonnenallee bist, dann bestellst du dir auch auf jeden Fall Manakish. Einmal mit weißem Käse und einmal eben die Satin-Variante. Ich habe auch mal, als mein Backofen noch funktioniert hat, habe ich Olivenöl mit Satin vermengt. Und dann
Focaccia? Weil davon,
genau,
fantasiere ich gerade.
Da muss ja sowieso ganz viel Olivenöl. Oh. Und wenn du einfach das Olivenöl mit Satin, dann hast du quasi ein Focaccia-Manakish-Crossover. Das ist super gut auch. Du hast gerade schon Hummus gehabt. Labneh, das ist dieser abgehangene Joghurt.
Ja.
Da ist es auch super drauf. Fleisch marinieren, Hühnchen.
Ja.
Ich sehe es so im Hühnchen-Lamm-Bereich.
Ich sehe es auch im Hühnchen-Lamm-Bereich.
So dieses Fleisch, was in der Levante dann auch gegessen wird. Rind kannst du auch wahrscheinlich gut nehmen.
Ja, so ein geschmortes Rind kann ich mir auch gut mit ein bisschen Satin vorstellen. Ja, so verlasst euch drauf, dass die Packung Satin, die geht weg. Also ja, ich finde das echt so ein, das ist so ein Gewürz. Ich habe das kennengelernt und das ist nicht ein Gewürz, was sofort in die Schublade gegangen ist, so, ja, okay, ich habe das jetzt ausprobiert und vergesse es ab jetzt, sondern nee, das ist ein Gewürz, ich habe das kennengelernt und hatte fortan das Bedürfnis, permanent überall Satin drauf zu streuen.
Und eigentlich auch, sobald man ein Ottolenghi-Kochbuch rumstehen hat, hat man eigentlich auch Satin rumstehen.
Definitiv, ja.
Und also
zu Recht.
Wirklich nochmal, bei uns auf dem Markt gibt es auch so einen Gewürzstand, ich mag die total gerne, aber die verkaufen Satin in so kleinen Drogendealer-Beutelchen und das ist zu teuer.
Was sollen wir denn damit? Was wollen wir denn mit 2 Esslöffeln Satin? Die sind mit einem Gericht quasi weg.
Ja, und es ist halt auch, ich weiß, diese Läden, das ist schon, das schmeckt auch einfach oft besser, weil du hast es dann wirklich oft, dass es wirklich dann direkt aus so Ländern wie Syrien dann auch kommt, ne? Weil es halt wirklich auch so ein Ding ist, dieser syrische Thymian und sowas. Mhm. Also das ist schon einfach nochmal was anderes.
Mhm. Aber auch da, also ich meine, natürlich, wir glauben ja an euch und wenn ihr euch jetzt eine Packung Satin kauft, dann nutzt ihr die auch und dann wird die gar nicht alt oder so, weil man muss in seinem Gewürzschrank auch ab und zu mal ein bisschen drauf achten. Es gibt bestimmte Gewürze, die halten sich einfach ewig. Es gibt welche, die verfliegen relativ schnell und beim Satin einfach, weil da Sesamsaat mit dran ist.
Ja. Und damit
also
auch
hat
dann
es,
Öl, ne?
Genau, es hat ein, also das heißt, an Sesam ist ja Fett dran, als Öl dran, das wird ranzig und dann bekommt das irgendwann nach Monaten, was aber euch einfach nicht passiert, weil ihr es jetzt ja super viel nutzt, bekommt es halt so einen muffigen Ton.
Ja.
Von daher, kauft Satin, nutzt Satin, liebt Satin.
Ja, oh. Satin-Schaumstofffinger wurde hier gerade geschwungen.
Ja, du, ich glaube, ich gebe die Jutebeutel in Auftrag.
Wir haben Sesam in warm.
Sesam in kalt.
Sesam in kalt.
Satin.
Und wir haben, natürlich müssen wir Sesam in süß.
Wir müssen über Sesam in süß definitiv sprechen. Ich fühle, fürs kommende Jahr, ich habe ja sowas gesagt wie, ich fühle, dass so ein paar Kuchen kommen.
Mhm.
Ja, das bei mir so ein bisschen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da mal wieder eine kleine Gebäck-Era 2025 ist. Ich fühle Tahini. Ich fühle Sesampaste sehr stark im Kuchenbereich, im Gebäckbereich.
Du kannst natürlich mit Tahini geil Bindung in Gebäck kriegen, ne? Das ist natürlich auch im veganen Bereich ein totaler Vorteil, wo du keine Eier benutzt und dir dein Tahini schön alles abbindet. Weil wir haben ja eben schon gesagt, sobald da Wasser dran kommt, zieht das ordentlich an. Und das kannst du dir total geil zunutze machen beim Backen.
Und ich fantasiere, seitdem ich da drüber nachgedacht habe, du weißt schon, so im Vorfeld, ich fantasiere von einem Rührkuchen. Wir lieben unsere Haselnussstange.
Und den Zitronenkuchen.
Und ich möchte eine Tahini-Stange mit einem Spritzer Zitrone backen.
Oh.
Ich glaube, so ein Rührkuchen, wo anstelle von Haselnuss mag, ich überlege, vielleicht ein bisschen, Ja, man könnte aber noch Haselnussgrieß trotzdem mit reinmachen, einfach um diese Nussigkeit zu verstärken. Spritzer Sesamöl noch mit rein, um Sesam zu verstärken. Bisschen Salz auf jeden Fall. Und ich fühle da Zitrone und vielleicht ein bisschen Vanille.
Klingt auf jeden Fall wild.
Und ja, aber ich könnte mir vorstellen,
klingt wild und fancy,
dass wir da demnächst schon auch unser Haupt auf einem Scheibchen Tahini-Rührkuchen betten.
Bei Sesame Süß stehe ich sofort am Marktstand. Da gibt es nämlich auch, ich würde sagen, wir nennen ihn den Sesamstand, weil die haben extrem geiles Tahini, was die selber machen. Die haben aber auch Halva. Halva ist so eine Zuckerbombe, in der auch Sesam drin ist.
Kannst du mir erklären, was Halva ist? Ich denke immer in so eine feste Marshmallow-Richtung.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also das ist im Prinzip eine Zuckermasse mit Sesam, wo dann aber auch eben Geschmack noch dran kommt. Mhm. Zum Beispiel, das sieht auch ein bisschen aus wie Toron eigentlich.
Ja.
Dieses,
ja.
Ist das Nougat?
Ja, also ein weißes Nougat.
Mhm. Genau, wie so weißes Nougat. Das wird, glaube ich, manchmal in Würfeln auch verkauft. An dem Marktstand ist es so, dass es wie in so Kuchenkastenformen eigentlich ist. Wie so Pastete eigentlich.
Ja.
Wie so eine Pastete. Und dann kannst du dir das runterschneiden lassen. Mhm. Und da gibt es dann auch Schokohalva, wo dann so Schokostücke drin sind.
Pistazie habe ich auch schon öfter gegessen und gesehen.
Pistazie gibt es auch. Und das ist natürlich super süß, aber es hat eben auch so diesen Sesam-Flavor. Mhm. Das ist so was, da habe ich relativ schnell so eine Fressbremse drin. Also so.
Verstehe ich sehr, weil es wahnsinnig süß ist.
Es ist halt fettig auch durch den Sesam, es ist süß. Ich finde es ganz geil, aber es ist schon auch so, ich spüre das Sodbrennen schon kommen, wenn ich nur darüber spreche.
Ich muss sagen, Halva ist, ich bin zu oft reingefallen. Weil natürlich interessiert ja auch grundsätzlich in anderen Kulturen definitiv der Dessert und auch der süße Snackbereich. Auf jeden Fall probiere ich alles durch und regelmäßig stehe ich vor allen Dingen vor einem Süßwarenregal, eben bei meinem Lieblingsgemüseladen. Und das sieht so ein bisschen halb industriell aus, das Halva, weißt du? Das sind so kleine Packungen, die Packungen sehen ein kleines bisschen so aus, wie als hätte jemand so Frischkäsepackungen ausgespült und neu beschriftet. Das meine ich mit so halb industriell. Also es ist auf jeden Fall nicht, also die Besitzer von diesem kleinen Gemüseladen machen nicht noch hinten in der Küche Halva selber und verpacken das.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht Nestle.
Nee.
Also dazwischen ist auch relativ viel Platz.
Mhm.
So, und ich denke irgendwie immer, weil das irgendwie sieht das auch geil aus, weil das hat so was Schaumiges und dann ist da so ein Sticker drauf mit Pistazien und Rosen und Kram.
Ja, stimmt, Rose ist auch gerne mal drin.
Und dann habe ich es wirklich häufiger mit nach Hause genommen und denke jedes Mal beim ersten Löffel, nee, das ist mir zu süß, das macht irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit mir. Bei mir fehlt auch ein bisschen der Crunch, aber ich denke, es ist so ein Ding, ich werde es immer wieder ausprobieren.
Vielleicht kann ich dich irgendwann mal mit so einem Marktstand Halva. Ich meine, das kaufe ich mir auch zweimal im Jahr. Ne? Zweimal im Jahr stehe ich mir,
stehe
ich da und denke mir so, heute ist Halva-Tag.
Heute ist Halva-Tag. Und ich nehme einmal Sesam und ich nehme einmal Pistazie-Schoko.
Okay, das ist gut. Wo ich nicht zweimal im Jahr stehe, sondern eigentlich, dass ich nicht bestellen kann, sind vietnamesische Sesambällchen.
Ja.
Das ist ein klebriger Reisteig. Ich liebe klebrige Konsistenzen. Ich liebe vegan-vegetarische Gummibärchen, weil die dir so in den Zähnen kleben. Genau diese Konsistenz hat dieser Reisteig. Mochi.
Hm.
Da ist gerne drin eine Bohnenpaste drin, so eine süße.
Hm.
Und vor allen Dingen hat es halt, bevor das frittiert wird, wird das in Sesam gewälzt. Und dann hast du einfach diese frittierten kleinen Sesam. Oh,
die sind wirklich wahnsinnig gut.
Ich liebe die so sehr.
Ich denke häufig, gerade wenn ich in einem chinesischen Restaurant bin, denke ich häufig, Dessert kann man skippen, brauche ich nicht. Ist nicht so meins.
Wir sind zum Glück ein bisschen über die gebackene Banane mit Honigphase drüber.
ganz ehrlich, manchmal ist so eine gebackene Banane mit Honig dermaßen geil. Boah, so ungefähr einmal im Jahr. Ja. Aber dann wirklich, they hit the right spot. Also, naja, und genau in diesen Momenten kommt dann eben auch so ein kleines Sesambällchen um die Ecke und ist genau das Richtige. Und auch diese Sesampaste dann, ich mache mir zum Beispiel aus Mochis nicht so wahnsinnig viel, weil mir das, ich glaube, mir ist das zu anstrengend zu kauen. Muss ich sagen. Ja.
Ich liebe dieses, ich mag einfach das Kleben, diese kleinen, ich weiß nicht, was
diese
das
kleinen
ist.
Squishy Balls, auf jeden Fall. Aber dann eben auch diese Bohnenpaste, die mich manchmal ein bisschen verwirrt, aber genau diese kleinen frittierten Sesambällchen, die diese süße und trotzdem irgendwie erdig-würzige Füllung haben, mega geil. Finde ich einfach nur gut.
Und die sind auch nicht so super groß, ne? Die sind, würde ich sagen, wie so ein Raphael, da sind wir so im Raffaello Rocher-Bereich, kleines bisschen größer vielleicht. Also auch so, das schafft man schon. Also wir sagen ja auch die ganze Zeit, wir müssen noch eine Folge machen. Wir haben auch noch nicht über schwarzen versus weißen Sesam gesprochen. Wir haben Sesamöl ist auch ein bisschen zu kurz gekommen in dieser Episode. Da müssen wir auch noch mal eigentlich uns noch mal ein bisschen näher dran schmiegen. Wir haben ja hier auch keinen Vollständigkeitsansatz, muss man auch mal sagen, ne?
Nee, und also ich meine, das Feld Sesam, das ist halt auch groß. Ich finde, eine wichtige Information sollten wir weil Sesamöl müssen wir einmal ganz kurz. Auch da darauf achten, ist das geröstet oder ist es nicht geröstet?
Ja.
Und das geröstete Sesamöl bitte nicht zum Anbraten für irgendwas verwenden. Genau, das verbrennt sofort, wird mega bitter und birr und verliert all seine komplette Magie. Sondern das geröstete Sesamöl wirklich eher zum Aromatisieren,
zum Dressieren nehmen eigentlich. Ja,
so zum guten Schluss oben noch so einen kleinen, zum Beispiel hier bei dem Topping, was wir gemacht haben, wenn euch das noch nicht genug Sesam-Power ist, einen kleinen Schwenker, bisschen geröstetes Sesamöl noch oben drauf.
Ja, oder eben bei dieser Spinatnummer, ne? Wenn du da.
Oh Gott, das ist lecker, ja. Genau.
Genau.
Da, also da. Wie gesagt, anschließend zum guten Schluss, bisschen geröstetes Sesamöl. Auch das einfach mal, geh mal in Asialaden und arbeite dich mal ein bisschen durch die Regale durch. Ist auf jeden Fall fester Bestandteil. Ich finde, man muss sich nicht zwangsläufig eine unfassbare Ölsammlung zulegen.
Nee.
Ich habe immer neutrales Sonnenblumenöl, sowas. Ich habe immer auf jeden Fall Olivenöl und ich habe immer, egal was passiert, ein geröstetes Sesamöl da.
Geröstetes Sesamöl, wirklich, das ist Magic auch.
Ist wirklich der Shit, ist so. Und auch im Gebäckbereich.
Ja, und Jule, du hast ja eben schon gesagt, dass du siehst, dass da
Dinge passieren. Ja.
Dinge passieren im Gebäckbereich. Mhm.
Sesam-Dinge.
Und manchmal muss man nicht nur an Trends glauben, manchmal muss man die Trends machen. Man muss sie kreieren. Und deswegen hast du als Hausaufgabe, ich möchte den Bildschirm ablecken.
Ja, es ist so lecker.
Wo ich lese, Sesame, Tahini, Honey, White Chocolate Cookies.
Oh my Sesam, God, they are like so smooth.
Sesam, Tahini, Honig, weiße Schokolade Cookies. Wie gut kann es werden, Leute? Ja.
Und die sind einfach unfassbar gut. Ich habe sie bereits ausprobiert und als kleines Weihnachtspräsent in meinem Freundeskreis verteilt. Da fällt mir auf, dass ich habe noch gar keine Reaktion bekommen. Das ist ein kleiner Skandal, muss ich mal nachfragen. Ich habe sie selber auch gegessen, bis mir schlecht wurde, weil sie wahnsinnig gut sind. Ich sage aber auch direkt, es ist nicht mein Rezept, sondern es war mal wieder auf meiner Instagram-Liste, muss ich unbedingt mal machen. Und der liebe Autor ist Eric King von Easy Gay Oven. Der macht fantastische Dinge, unter anderem eben Sesam, Tahini, Honig, weiße Schokolade, Cookies. Die sind super. Also sind einfach herzustellen.
Sind jetzt auch keine Sachen drin, wenn ich jetzt gerade auf die Liste gucke, wo ihr noch mal woanders hin müsst, als in diesen kleinen Gemüseladen, weil da kommt tatsächlich Tahini.
Ich musste nur einmal überprüfen, wie viel weiße Schokolade. Ja. Ihr könnt auch Vollmilchschokolade nehmen. Ihr könnt auch eine bittere nehmen.
Nee, also ja, kann man. We don't discriminate.
Auf jeden Fall nicht, nein.
Aber weiße Schokolade Sesam, das macht was mit mir.
Ja, fühle ich auch sehr. Das macht
was anderes mit mir als Sesam-Vollmilch oder Sesam-Zartbitter.
Wobei ich mich auf Sesam-Vollmilch auch massiv einlassen würde.
Sesam-Zartbitter? Ich würde mich eher auf Sesam-Zartbitter einlassen. Ich glaube, ich gehe da lieber in die, entweder die totale Bitterkeit oder die totale Süße.
Danke, immer am Limit.
Ja, ja, voll.
Welche wichtige Information ich dir noch nicht mitgeteilt habe, die dich aber, ich denke, sie wird dich sehr freuen. Die Butter, die im Rezept verwendet wird, die wird vorher gebräunt.
Oh, das lieben wir ja.
Das heißt,
nur.
Wir haben, Matt, wir müssen es erweitern auf
Brown Butter.
Brown Butter, Sesame, Tahini, Honey, White Chocolate Cookies.
Es ist fast wie eine, ist eigentlich eine Starbucks-Bestellung.
Ja, genau. Ja.
Ich hätte gern. Ich würde mir das
bestellen. Ich würde es mir sofort bestellen.
Brown Butter.
Und zwar einen Sesame großen Honey Grande.
Latte. Ja. Bring it.
Mit
vergiss
mal
Pumpkin
Cream
Spice.
Auf jeden Fall.
Tahini Latte.
Macht 14,90 €.
Egal.
Ich bin am Stizzeln. Mhm. Entschuldigung. Ja. Jedenfalls ist ein ganz, ganz wunderbares Rezept. Ich habe festgestellt, also es sind klassische American Cookies, die sehr hell gebacken werden und nur 1, 2, 3 Dinge. Es wird alles im Rezept stehen. Ich übersetze einfach nur das Rezept von Eric King und auch seine Tipps, die er mit reinschreibt, von wegen, was man bei diesem Bräunen der Butter beachten muss, was aber eigentlich echt, echt easy ist.
Außerdem Butterfolge sonst nochmal hören, wenn ihr wissen wollt, wie man Butter bräut.
Genau, einmal kurz noch in die Butterfolge hören und auch, warum braune Butter so episch ist, dass Anke eigentlich immer innerlich gerade ausrastet, muss man schon sagen. Ich sehe es. So Dinge wie diese Cookies, dadurch, dass die ja einfach relativ viel Fett haben durch sowohl Butter als auch Tahini, das sind also und relativ wenig Mehl, fließen die natürlich massiv auseinander. Das heißt, man setzt auf so ein Blech wirklich, und ich spreche von einem normalen Backofenblech, 6 Stück, nicht mehr.
Und
sonst ist es ein Einheitsbrei. Und es gibt so eine schöne Regel im Cookie-Business. Man kann die einfach wirklich mit so einem Eisportionierer,
ja,
man kann die Handbewegung, die einfach niemand sieht, mit so einem Eisportionierer einfach auf so ein Blech machen und dann einfach, also im Rezept steht, mindestens eine Stunde kalt stellen, ja, über Nacht, weil dann findet so eine Art Teigreife statt.
Ah.
Das heißt, ne, es passieren Dinge mit dem Mehl, es passieren Dinge mit dem Zucker, und ich habe sie auch über Nacht in den Kühlschrank gestellt, man kann sie auch nach einer Stunde einfach abbacken, ist auch okay.
Ja, aber über Nacht ist doch, dann hat man noch ein stressfreieres Gefühl, wenn man ans Backen geht.
Ja, und das ist auch, finde ich, so ein Rezept, also ich hatte quasi wirklich zufällig auch alles da und habe mir dann abends gedacht, ich rühre mal eben den Teig zusammen, das ist nicht so ein Rieseneck, die Küche sieht auch nicht aus wie ein Schlachtfeld, wirklich schnell gemacht, ich rühre mal eben den Teig zusammen. Und morgen früh beim Frühstück backe ich halt nach und nach meine Cookies ab. Und dann habe ich extrem geilen Snack. Man könnte vielleicht auch, wenn man sagt, das ist mir jetzt echt, weil es sind wirklich große Kekse, man könnte auch einfach mal das halbe Rezept machen.
Okay. Und wenn man die aus dem Ofen holt, die werden dann noch mal fester, wenn die abkühlen. Das kennt man aber eher von anderem Gebäck.
Auf jeden
auch.
Fall.
Aber also man kann die
eher hell backen. Ja. Und nicht wundern, dass die nicht, man nimmt die aus dem Ofen raus und die sind irgendwie sofort fest oder sowas.
Nee, nee.
Sondern, nee, wirklich hell backen und dann auch auf dem Blech auskühlen lassen. Nehmt die nicht, wenn die warm sind, vom Blech runter, das wird gar nichts. Also auch soft backen, dass sie in der Mitte halt wirklich auch dieses chewy, dieses weiche, mochi-artige so ein bisschen noch haben. Also bitte backt den Keks nicht komplett durch, das wäre sehr schade.
Leute, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne abonnieren, da wo ihr uns gerade hört. Ihr könnt uns auf manchen Plattformen auch Sterne geben, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Freuen uns auch über Kommentare, wir freuen uns über DMs. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an mail@umamitown.de. Und ihr könnt auch unsere Playlist abonnieren, die Umamitown Playlist, die ist auch in den Shownotes. Da habe ich 2 Songs für. Und zwar habe ich Cigarettes After Sex mit Sesame Syrup, Sesamsirup, sehe ich.
Love that.
Und dann habe ich Caroline Polachek mit Door. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, was der Song mit Sesam zu tun hat. Da ist auf jeden Fall irgendwo eine Sesam-Referenz drin.
Ich habe eine Band, eine Musikerin namens Tahini Bikini mit dem Song Flaky. Hat mir sehr gut gefallen. Und es hat überhaupt nichts mit Sesam zu tun, außer dass ich mir denke, wenn irgendjemand irgendwo Sesampaste dran macht, Be My Baby, Vanessa Paradis.
Und nächste Woche, Leute, in der nächsten Episode von Umami Town, wir haben eben, als wir überlegt haben, was machen wir in der nächsten Folge, haben wir nicht schon? Nee, haben wir noch nicht. Lauch. Gibt noch keine Lauchfolge, deswegen gibt es ab nächster Episode eine Lauchfolge. Wie schön ist das denn? Und wie lecker wird das denn? Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.
Sesam, öffne dich. Wegen Sesam, öffne dich. Wegen der Tür.
Das lass mal drin.